Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es ist vollbracht. Es ist tatsächlich so, dass wir im Jahre 2026 den dritten Grand Slam, das Tennisturnier der Tennisturniere Wimbledon, hinter uns gebracht haben. Und zwar gestern, was bei schlauen Leuten dazu führen sollte, dass sie wissen, dass heute Montag ist und wir montags aufnehmen, aus Gründen, nämlich damit wir nach dem Turnierende aufnehmen können. Und wir haben generell, aber besonders auch aus deutscher Sicht, durchaus den einen oder anderen Moment, über den man reden könnte. Und das mache ich heute mit Tobi. Hi, Tobi.
Hi. Hallo, Henrike. Hi. Ja. Haben wir es geschafft oder ist es leider vorbei oder ist es vorbei und es war toll? Ich bin gespannt, was wir so herausarbeiten.
Ja, also wenn du mich fragst, ich finde es irgendwie schade, dass es vorbei ist. Hatte ich dann letzte Woche mit Daniel drüber gesprochen. Ja. Ich fand Wimbledon dieses Jahr schon sehr packend irgendwie. Es hat Spaß gemacht zuzugucken. Klar, irgendwann reicht es dann auch, aber wäre es jetzt noch 3 Tage mehr gewesen, wäre jetzt auch nicht schlimm.
Eben, bei der Fußball-WM beschwert sich ja auch keiner. Und da sind wir immer noch nicht fertig.
Hör mal, ich habe das so null verfolgt mit dem Fußball. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, wo wir stehen. Was spielen wir denn jetzt? Halbfinals?
Halbfinals sind jetzt noch dran. Ach, siehst du mal.
Ja. Naja, aber dann konzentrieren wir uns doch jetzt vielleicht wieder aufs andere Rasenschach.
Ja, hier donnert es schon im Hintergrund. Also der Tennis-Zeus hat gerade wütend nach unten gedonnert, gesagt, komm bitte zurück zum Tennis. Nein, also vielleicht so viel, was ist vorneweg? Es war egal, ob bei Damen, bei Herren, ob im Doppel oder wie auch immer, egal oder auch vor dem Hintergrund, dass es Rasen ist. Nein, es war ein schönes Turnier dieses Jahr, muss ich auch sagen. Es war wirklich ein Turnier, finde ich, was mit einer, erstens mal für uns als Fernsehzuschauer, finde ich, immer einfacher mit einfach strahlendem Wetter geglänzt hat. Du möchtest keine Regenunterbrechung haben, möchtest als Zuschauer und als Spieler vor Ort auch nicht, klar, aber wunderbares Wetter. Und wie ich fand, und da habt ihr auch letzte Woche schon drüber auch gesprochen gehabt, vor allen Dingen in der ersten Woche, aber auch natürlich noch auch in der zweiten Woche mit tollen Storys einfach, die so ein Turnier halt bunter machen, als nur drauf zu warten, gewinnt am Ende Sinner oder Sabalenka, war ja dann doch anders oder wie auch immer bei den Damen, also einiges vorhersehbar, aber eben auch mindestens genauso vieles oder sehr viel mehr Dinge eigentlich, wo man sagen kann, überraschend oder toll oder wie auch immer. Also es ist jetzt sehr generell ausgedrückt, aber das ist so mein Eindruck. Ich habe das wirklich gerne verfolgt, dieses Jahr, das Turnier.
Ich fand es auch eine durchweg hohe Qualität. Klar, also ein paar Kröten hast du immer mal dabei, ne, an Matches, aber ich fand das, was ich so gesehen habe, war durchweg, bist du auch wirklich mit einem hohen Level unterhalten worden. Auch jetzt die beiden Finals, auf die wir natürlich noch kommen werden. Also wer da ein Ticket fürs Stadion hatte, ist sicherlich nicht traurig nach Hause gegangen und hat gedacht, oh ja, das waren jetzt aber viele Euros für wenig Match. Also
nein, sicherlich. Und ich meine, wir müssen nicht die gesamten 2 Wochen rekapitulieren. Dafür reicht die Zeit nicht. Ist auch nicht in dem Sinne nicht nötig, finde ich, weil es wird ja, finde, es gab vielleicht auch angemerkt, hört sich noch ein Stückchen eine tolle mediale Berichterstattung darüber. Also ich fand sowohl das Programm von in dem Fall Prime diesmal, aber die handelnden Personen sind ja dann doch irgendwie fast immer überall die gleichen. Nein, das haben sie toll gemacht. Erstmal, wenn man dort mal anfängt, ich fand das immer wieder ein Zugewinn, wenn die Leute oder zumindest ein Teil der Crew vor Ort ist. Ich finde, das hat was, wenn die sich da über den Dächern von Wimbledon, das heißt mit Stich, mit Sascha Bein, mit Petko, mit Kerber und natürlich aber auch die Moderatorinnen und Moderatoren, die man über die Jahre eben alle kennt, wenn die sich dort unterhalten, das bringt einen anderen Flair. Das fand ich toll in der medialen Berichterstattung und eben auch alles, was flankierend mit hinzukam. Also egal, ob man das auf Social Media verfolgt, dort gibt es ja auch die eine oder andere wirklich gute Quelle, um das Ganze noch umfassender und unterhaltsamer zu machen, bis hin zur klassischen Presse. Also man muss an der Stelle auch immer wieder sagen, wenn der ein oder andere von euch mal die Süddeutsche Zeitung ausschlägt, was die noch an Sportberichterstattung, an klassischer haben, da war jeden Tag zwei Artikel, einer über die Damen, einer über die Herren, immer auch mit Hintergrundstories in der jeweiligen Tagesausgabe. Richtig toll an der Stelle, muss ich sagen.
Ja, und man muss ja bei Wimbledon mal wirklich sagen, die sind ja organisiert bis zur Perfektion, ne? Und das kann theoretisch auch sehr gebügelt wirken. Und natürlich, die sind auch ein bisschen geschniegelt, ne? Das gehört natürlich auch dazu. Aber ich finde, sie schaffen immer noch irgendwie diese Balance hinzukriegen, dass es einerseits wirklich durchgetaktet ist bis zum geht nicht mehr und wirklich alles, gefühlt alles läuft. Aber es ist so unaufdringlich. Das fällt mir irgendwie jedes Jahr wieder auf, dass bei anderen Grand Slams auch so, was dann, wie dann der, die Social Media Kanäle und so, dass mir das dann manchmal ein bisschen too much ist oder da ist ein bisschen zu viel oder dann haben sie jetzt noch irgendeinen Punkt aus dem 17. Winkel auch noch und keine Ahnung. Ja. Ich will das nicht, ich habe da jetzt keinen Vergleich im Sinne, dass ich da jedes Jahr drauf gucke, aber irgendwie ist mir das so positiv aufgefallen, dass ich das auch super angenehm fand und mit einem gelungenen Maß. Und ich habe natürlich irgendwie auch das Gefühl, dass halt auch, weil es halt Wimbledon ist und Wimbledon ist, auch in der Bedeutung für die Spielerinnen und Spieler, dass die diese ganze Geschichte dann auch nochmal auf eine andere Art und Weise angehen und dass das insgesamt wirklich so eine Feier des Tennissportes ist, ne? Es ist nicht unbedingt mein Lieblings-Grand Slam. Also da mag ich einfach dieses Anstrengende von den French Open noch ein bisschen mehr. Aber ich finde, Wimbledon ist immer sowas, ich kann es nicht beschreiben, aber es hat so eine sehr spezifische Aura, die ich doch auch wieder schätze.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist schon das hohe Amt des Tennis, muss man schon sagen. Ich finde das, was du beschrieben hast, mit der Erhabenheit, aber gleichzeitig nicht Aufdringlichkeit, das empfinde ich auch so. Und letzten Endes ist es eigentlich auch egal, ob man mal durchzählen würde, wie viele Posts die Australian Open, die French Open oder wer auch immer raushaut mit und hier noch ein Schuss und da noch ein Schuss. Also ob das am Ende quantitativ mehr oder weniger ist oder so, ist vollkommen egal, in Anführungsstrichen egal. Denn entscheidend ist ja das, was beim Konsumenten, beim Zuschauer ankommt. Und wenn du das als angenehm, vielleicht nicht unbedingt zurückhalten, aber als angenehm dosiert empfindest, dann ist es, dann macht das ja was, ja. Und dann ist es eigentlich auch egal, wie viele Posts es waren. Es ist die Tonalität, mit der es rüberkommt. Und das schaffen sie gut. Das liegt vielleicht aus dieser Mischung aus, ja, britischem, manchmal auch gekonntem Understatement gleichzeitig, aber schon auch klar zu zeigen, wir wissen genau, wer wir sind. Gerade bei Wimbledon. Ich finde, es kommt ein-, zweimal im Laufe so eines Turniers kommt es durch. Auch wiederum diese Starrheit und Durchdekliniertheit, und zwar immer dann, wenn vielleicht mal was nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Beispielsweise in der ersten Woche ist das meistens ja eher immer der Fall, wenn es dann auf dem Center Court plötzlich knapp wird, ob die abends noch das Spiel zu Ende kriegen und so. Da gibt es vollkommen, finde ich, zu Recht von Seiten Spielerinnen und Spieler, aber vor allen Dingen auch von Zuschauern manchmal Unverständnis darüber, wie man es eigentlich nicht mal schaffen kann, drei Matches am Tag auf dem Center Court durchzukriegen. Und dann ist ja, aber es ist Tradition und die Anwohner und bam, bam, bam. Aber wenn man das mal beiseite lässt, dann gibt es eigentlich, außer kann ich mich jetzt so die letzten zwei Wochen eigentlich an nichts anderes erinnern, was einem irgendwie negativ aufstößt bei diesem Turnier.
Ja, und vor allen Dingen, eins muss ich sagen, was ich bei Wimbledon schön finde, es hat dann halt auch so eine gewisse Konsequenz, ne? Also die ziehen es dann ja auch in allen Bereichen durch, ne? Und das muss man dann nicht mögen oder gut finden, Aber es hat halt so eine gewisse Verlässlichkeit, ne? Und das ist dann halt auch wieder so dieses Erhabene, glaube ich. Wenn du dann deine Regeln hast und sie, du aber auch wirklich das Gefühl hast, sie werden auf alles angewendet und sie finden auch überall irgendwie einen gleichen Raum. Ich habe in Wimbledon auch immer so ein größeres Gleichheitsgefühl auch zwischen Herren und Damen, was mir bei manchem anderen Grand Slam, und da muss ich auch mal die French Open ranziehen, absolut fehlt, ne? Ich finde, du spürst da diesen großen Respekt vor beiden Ereignissen irgendwie, ne? Und vor allen Wettbewerben, die dort ausgetragen werden. Ne? Auch zum Beispiel mit den verschiedenen Formen des Rollstuhltennis, dass die dann auch den entsprechenden Raum finden. Ja, aber es ist wahrscheinlich wirklich dieses Zelebrieren des Tennissports, weil es halt doch ein sehr traditionsverhafteter Sport ist. Und ich glaube, die Leute, die Tennis mögen, die meisten von uns, ja auch irgendwie so dieses bisschen Piefige daran manchmal auch schätzen. Ne? Dass es irgendwie doch so diese Aura hat. Ne? Ich glaube, wenn man das nicht mag, dann ist es auch im Tennis schwierig. Ja, ich kann es nicht besser beschreiben.
Ja, aber ja, ich geh da absolut mit. Und wo du das dann, finde ich, auch vielleicht sogar extrem gesehen hast, ist dann, oder vielleicht kulminiert es da dann einfach auch am Finalwochenende. Also sowohl bei den Damen als auch bei den Herren hast du auch wiederum gemerkt, dass auf der einen Seite der Rahmen, der gesetzt wird, also ich meine Ultra, ich will nicht sagen, auf eine gewisse Weise exklusiver geht es ja kaum. Also dieser sonnendurchflutete Center Court und bis auf den letzten Platz besetzt. Du hast zumindest so von der Kameraführung auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass sich nahezu jeder schick macht. Stimmt zwar so, natürlich nicht ganz, aber so, weißt du, so von natürlich der Blick auf die Royal Box, da sowieso alle total schick, aber insgesamt ist das schon, so wie man halt früher auf Tennis geguckt hat. Es hat ein bisschen was Antiquiertes, aber nicht im negativen Sinne, sondern es haben sich halt jetzt alle mal schick gemacht für dieses Finalwochenende. Und damit, weiß nicht, sind wir vielleicht auch mittendrin bei den beiden Finals. Ich war ja sehr froh, muss ich dir sagen, beim Damenfinale, dass das, also überhaupt das Match, Bombe, und dass es so gelaufen ist dann am Ende, wie es gelaufen ist. Denn der Freitag, das vielleicht letzte Bemerkung noch zu den Herren und der zweiten Woche außerhalb des Finals. Der Freitag war ja schon ziemlich, boah, das war, ja. Haben sich alle irgendwie diese beiden Halbfinals irgendwie anders vorgestellt, mit mehr Spannung, und es lief so durch. Und da dachte ich schon, boah, das war jetzt aber gar nicht so knackig. Und dann am Samstag, als Noskova sich da anschickte, in Minute 64, 65, die arme Muchova da wegzufiedeln, dann habe ich schon gedacht, boah, hey, letztes Jahr kriegen die in 6-0, 6-0 zu sehen, jetzt ist das Ding hier wieder nach 67 Minuten durch. Und dann war es halt, und ich glaube, jeder, der das gesehen hat, und insbesondere jeder, der das gesehen hat, dieses Match, und selber Tennis spielt, hat mal wieder gesagt, ja, und genau das ist Tennis. Es ist und bleibt verdammt nochmal auch ein ganz schöner Kopfsport. Und du musst du kannst in diesem, Achtung, Phrasenschwein, aber du kannst in diesem Sport wirklich nur gewinnen, wenn du den letzten Punkt machst. Das war doch Hammer, oder?
Ja, und ich meine, ich ziehe ja auch mal, ich meine, für mich war es ein bisschen so ein Match, wo ich gedacht habe, ach, zwei Gewinner wäre auch schön gewesen, ne? Ja, weil irgendwie hatte auch eine Mucho war auch in ihrer Niederlage ja irgendwie eine Qualität. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist dann so ein bisschen, aber es macht natürlich den Reiz dieses Sportes aus, dass du nur gewinnen oder verlieren kannst. Es ist ja genau das, was es dann am Ende so triumphal oder eben auch so tragisch macht, dass eben nur das ein oder das andere geht. Und gerade wenn du dann so ein Match hast, das vor allen Dingen durch die Dynamik so eine Qualität erreicht, dass es dich halt mitzieht und du denkst, boah, das könnte jetzt auch echt noch weitergehen, dann macht es natürlich einmal diesen Triumph, aber eben auch diese Niederlage umso größer und wuchtiger. Und es war toll, aber ich meine, wir hatten zwei Tschechen im Finale. Also ich muss immer wieder beeindruckt den Hut ziehen vor der Qualität von tschechischen Spielerinnen. Also in welcher technischen Perfektion, taktischen wirklich Glanzleistungen und auch mit was für guten Aufschlägen, die echt durch die Bank weg unterwegs sind. Ich habe leider die Zahl gerade nicht da, aber ich habe dann auch mal mir den Spaß gegeben, danach mal zu gucken, wie viele Tschechen in den Top 100 sind. Und ich glaube, wir sind bei 10. Ich müsste mal nachgucken jetzt bei der BTA. Aber ich finde, wenn du dann natürlich zwei Personen hast, ne, zwei Tschechen hast in dem Finale, dann fällt dir das noch mal mehr auf.
Ja.
Wie groß diese Qualität ist, ne? Und ja, witzig war ja auch, dass Noskova die jüngste Siegerin, Wimbledon-Siegerin nach Petra Kvitova 2011 war, weil daran hat es mich auch sofort so erinnert. Ich kann mich noch an 2011 erinnern, wie Kvitova da irgendwie nach ihrem Sieg da auf die Knie ging und war auch wirklich so ein leichtes Déjà-vu-Gefühl. Ja, ich meine, für mich ist schade, ich hatte Muchova erhofft und habe es nicht ganz gekriegt.
Ja.
Aber gut, Finalist ist auch nicht so schlecht, ne?
Ja, wobei, naja, du hast es ja angesprochen, schade, dass es keine zwei Siegerinnen geben konnte. Und trotzdem ist es natürlich so, oder manchmal so, dass man eine Favoritin hat oder dass man sagen würde, ach, es wäre schöner, wenn sie oder die oder der gewonnen hätte oder so. Ich finde, es ist zweifelsfrei, ist es so, dass egal welche der beiden es gewonnen hätte, es wahrlich eine verdiente Siegerin dann war. Natürlich ist bei Muchova die Story natürlich die hinten dran immer wieder mit den Verletzungen und dass man ihr es aufgrund dessen allein schon gegönnt hätte, dass sie jetzt endlich mal gesund ist und dass sie es hier bis ins Finale gespielt hat. Aber natürlich auch die Dynamik dann innerhalb des Turnieres und gerade innerhalb der zweiten Woche, die war natürlich, finde ich, bei Muchova nochmal ungleich dramatischer als bei Noskova. Ja, Noskova hat in der ersten Woche einen Matchball oder am Ende der ersten Woche einen Matchball gegen Sorana Kessier abwenden müssen. Es ist auch dramatisch. Aber das Spiel von Muchova gegen Goff war halt Hammer. Inklusive eben dann dieser, jetzt aus Muchova oder Muchova-Fansicht, dieser Schreckmomente, als man dann nicht wusste, hat sie sich jetzt da irgendwie die Rippen geprellt, die Bauchmuskeln gezerrt, was ist das, wo man denkt so, boah, ey, und jetzt gewinnt die das noch und dann muss sie vielleicht verletzt im Finale antreten und also immer dieses immerwährende Angst vor der nächsten Verletzung. Nein, das war es nicht. Sie war dann topfit oder sie war fit in diesem Finale. Die Gründe, warum der erste Satz oder bis weit in den zweiten Satz so lief, waren eben weniger gesundheitlicher Natur, sondern weil eben auf der anderen Seite eine absolute Topspielerin stand, die das auch grandios gemacht hat. Und es waren so viele tolle Momente da, also diese Dominanz und Überlegenheit von Noskova und dann plötzlich fangen die Beine wieder an zu laufen von Muchova, wenn du da auf ihre Beinarbeit geguckt hast und als sie dann die Vorhand da cross rübergezogen hat. Das heißt, ich habe wirklich Gänsehaut beim Zugucken geguckt und nicht, weil ich sage, ja, jetzt Muchova mach, sondern weil es einfach plötzlich, es war so schön, die Dynamik dieses Matches zu verfolgen und die Zuschauer wollten es natürlich auch, dass es in den dritten Satz geht. Und dann hält die sich die Ohren zu, die Noskova. Und du denkst, ey, mehr Drama geht ja nicht. Und dann kommt die wieder zurück. Also wirklich, ich fand das ein so, so tolles Finale. Ja, ich hätte Muchova auch einen Tick mehr gegönnt. Umso mehr muss man die Daumen drücken, dass sie jetzt unverletzt bleibt und vielleicht dann doch noch bei einem der nächsten Grand Slams ihre Chance kriegt.
Ja, ich reiche das mal nach. Es sind 9 Tschechinnen in den Top 100. Stand heute und vor allen Dingen, wenn man das mal vergleicht, die US-Amerikanerinnen sind 15 in den Top 100, aber die USA ist auch roundabout 125 mal so groß wie Tschechien. Jetzt müsste man natürlich mal die Bevölkerungsdichte vergleichen, aber es ist halt extrem, wenn ich mir mal überlege. Was einfach da eine Qualität durchkommt. Also auch Guck mal, die Tschechen haben knapp 11 Millionen Einwohner und die USA 344 Millionen. Ne, klar, das kannst du natürlich, statistisch ist das jetzt sehr unsauber, aber trotzdem kann man sich mal die Relation angucken. Ne? Und ich glaube, die USA, wenn ich das richtig gesehen habe, ist die am stärksten vertretene Nation, neben den Russinnen wahrscheinlich. Ja, aber um dann mal von den harten Fakten zur Romantik zurückzukommen, Mucho war es halt einfach für Rasen gemacht, ne? Irgendwie ihre ganze Spielanlage. Und es hat schon was sehr Schönes, wenn dann Boden und Können so zusammenkommen. Aber ich gebe dir natürlich recht, man muss auch absolut den Hut vor Noskovas Nervenstärke ziehen, dass sie sich da von diesem verlorenen zweiten Satz, wo sie es ja eigentlich schon hatte in der Tasche, nicht hat aus der Reserve locken lassen, also zumindest dann äußerlich nicht, weil die hat ja sofort zugeschlagen und dann auch nicht mehr losgelassen. Ne?
Ja, ja. Vollkommen tolles, in gewisser Art und Weise auch verrücktes Finale mit einem wirklich einem Verlauf, wie man sich besser nicht wünschen kann, eigentlich für ein Finale von der Dramatik her. Die Qualität war gut. Zwei auch in ihren On-Court-Interviews danach, zwei wirklich grandiose Frauen, muss man sagen. Wirklich, muss ich sagen, sowohl in der Niederlage wie auch im Sieg damit so umgehen zu können. Natürlich, wir alle wissen nicht, was dann hinter den Kulissen passiert und wie lang jemand wie Muchova daran jetzt zu knappern hat und was es mit Lena Noskova machen wird. Das wird aber trotzdem, und das ist ja das Schöne, Tennis never sleeps, werden wir alles die nächsten Wochen dann auf Hardcourt in den USA und dann spätestens zu News Open wieder mit Spannung verfolgen, wie sie sich da dann schlagen. Und nichtsdestotrotz werden die Karten da wieder neu gemischt, weil es eben kein Rasentennis ist. Sicherlich von größtem Vorteil, in dem Fall für beide. Und dann wird sich die Frage stellen, ja, ist es dann doch noch Sabalenka dieses Jahr bei den US Open? Wir wissen es nicht, aber will sagen, dieses Finale hat mich wirklich begeistert und hat diese zwei Wochen Wimbledon auf würdige Weise abgeschlossen, wenn da nicht das Herrenfinale gewesen wäre.
Willst du damit sagen, das hat das Ganze wieder ein bisschen runtergezogen?
Nein, es hat es nicht entwürdigt, sondern Würde und vor allen Dingen Ehre, wem Ehre gebührt. Erstmal, also herzlichen Glückwunsch, Jannik Sinner. Aber ich finde auch, man kann auch sagen, herzlichen Glückwunsch, Alexander Zverev. Auch wenn er es verloren hat, finde ich, als einer in diesem Podcast immer der größten Kritiker von ihm, dem muss man das nicht nur anerkennen, sondern wirklich hervorheben, dass er sein Spiel und damit auch seine gesamte Qualität auf dem Tennisplatz einfach in diesem Jahr nochmal auf ein neues Level gehoben hat. Und wenn wir die vergangenen Jahre in unseren Rückblicken und in unserer Vorschau aufs nächste Jahr immer gesagt haben, naja gut, da oben haben wir halt Alcaraz und Sinner und dann kommt lange nichts und dann kommt das Feld, dann muss man sagen, ich würde sagen, es ist nach wie vor Sinner im Moment alleine. Wir wissen nicht, was mit Alcaraz passiert. Schwierig, ja, aber dann kommt Zverev und dann kommt das Feld, oder?
Ja, vor allen Dingen würde ich sagen, man kann nicht nur herzlichen Glückwunsch sagen, sondern man müsste es auch oder muss auch. Ich weiß natürlich, dass Alexander Zverev als Topsportler, weiß ich nicht, ob er das, oder es wird einen Moment dauern wahrscheinlich, bis er das auch so empfindet, aber man kann ihm zu dieser grandiosen Leistung eigentlich nur gratulieren vom ganzen letzten Jahr. Weil wenn ich mir überlege, wie es letztes Jahr nach seinem Erstrundenaus in Wimbledon aussah, wo er da alles irgendwie in Frage gestellt hat und jetzt nur 365 Tage später steht er im Finale mit einer wirklich exzellenten Leistung, die man so von ihm mit Rasen eigentlich nicht in Verbindung gebracht hat, weil er ist ja auch nicht irgendwie nach da oben ins Finale gestolpert, so hoch, weiß ich nicht, wie bei 3-2-1 und die richtige Tür gewählt, sondern er hat sich da Fair and Square mit wirklich tollem Tennis, tollem Rasentennis auch reingespielt und hat, glaube ich, gezeigt, dass er da inzwischen auch verstanden hat oder besser verstanden hat, wie er sich auf dem Belag bewegen muss. Das fand ich auch ganz interessant. Das war in einem der Interviews bei Prime Video, die das dann ja in Deutschland übertragen haben, wo Mischa Zverev auch da war und wo er gesagt hat, dass er Zverev, also seinem Bruder Sascha, erzählt oder erklärt hat, dass er sich dichter an die Linie stellen soll, weil es ihm sogar im Rasen, auf Rasen hilft, weil er halt relativ groß ist und wenn die Bälle dann, wenn er dichter an die Bälle rangeht, kann er sie auch an einer etwas besseren Position annehmen. Und ich finde, das hat man schon auch gesehen, dass er deutlich besser darin war, die Bälle früh zu nehmen und oft auch einfach nur umzuleiten, was ja so ein bisschen das ist, was man auf Rasen machen muss, weil du die Zeit gar nicht hast, dir jetzt groß zu überlegen, hole ich da jetzt noch helikoptermäßig 3 Jahre aus. Das geht halt einfach nicht. Und ich denke, Zverev hat das Problem gehabt, dass er im Finale halt auf einen Sinner getroffen ist, der das Level eben doch noch höher anheben kann als er. Er hat ja wirklich 1,5 Sätze glänzend mitgehalten und ja auch vorne gelegen. Also ich meine, er hat den ersten Satz ja auch nicht irgendwie gewonnen. Und dann ist es ihm halt ein bisschen weggebrochen und man muss einfach sagen, dass da, glaube ich, dann auch das zu tragen kommt, was, und das ist mir jetzt auch in Wimbledon irgendwie aufgefallen, dass Sinner einfach eine wahnsinnige Ballmaschine ist. Der macht ja ganz selten Fehler. Klar, am Anfang hat er gegen Kecmanovic und so seine Probleme und natürlich, wenn du gar nicht auf Rasen gespielt hast und dann steigst du halt in einem Grand Slam ein, dann ist es schon mal ein bisschen unangenehm. Da musst du dich auch finden, aber wie schnell er sich gefunden hat und danach wie wirklich stoisch und fast schon maschinell er das dann alles weggefiedelt hat, also auch gegen Djokovic. Klar, Djokovic ist nicht mehr auf der Höhe, aber Djokovic hat dieses Turnier jetzt auch nicht nur 1 oder 2 Mal gewonnen. Das ist schon beeindruckend und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, will und kann man das einem Zverev überhaupt vorwerfen, dass er eben an der Aufgabe gescheitert ist, an der wahrscheinlich jetzt so ziemlich jeder derzeit scheitert und die heißt nun mal Jannik Sinner. Ne?
Ja, eben. Also genau, wenn er aufgrund dieser ungeheuren Wucht und Präsenz und ja Power von Jannik Sinner jetzt in sein altes Muster zurückverfallen wäre, dann könnte man sagen, ja, dann raffst du es denn nicht. Aber genau das hat er nicht und trotzdem, ja, jetzt negativ gesehen oder nein, was heißt negativ gesehen, trotzdem muss man halt feststellen, er hat halt genau einen einzigen Breakball gehabt in diesem Finale und den hat er dann auch noch nicht mal verwandeln können. Ja. Das zeigt aber vielleicht weniger, wie in Anführungsstrichen schlecht Zverev ist, sondern wie wahnsinnig gut Jannik Sinner ist. Das beschreibt es vielleicht ganz gut. Ich glaube, man muss deswegen und kann das auch sehr, sehr guten Gewissens tun, Alexander Zverev gratulieren dazu. Hey, ich meine, dieses Jahr nur 2 Mal bei Grand Slams verloren. Gut, das sagen Leute, die jeweils in der ersten Runde ausgeflogen sind und bei den French Open nicht qualifiziert waren auch. Die haben auch nur 2 Mal verloren. Nein, aber Spaß beiseite. Austrian Open Halbfinale, Roland Garros gewonnen, hier im Finale verloren. Wenn man ihm das Anfang des Jahres gesagt hätte, nein, dann hätte er nicht gesagt, nehme ich, ja, sondern er hätte gesagt, ich möchte am liebsten alle 3 gewinnen, denn dafür ist er ehrgeizig genug und Sportler genug. Aber nein, das muss man ganz klar sagen. Riesensprung gemacht. Es scheint dennoch eben an Jannik Sinner da im Moment kein einziger, so hart es klingt, kein einziger Weg dran vorbeizuführen. Sehe ich im Moment einfach nicht. Und vielleicht hat er, also Jannik Sinner in dem Fall jetzt auch in Wimbledon, damit auch wieder diese Scharte ausgewetzt. Naja, was war das eigentlich? Dieses mysteriöse Ausscheiden in Paris. Vielleicht hat er damit jetzt alle erstmal wieder beruhigt und hat gesagt, guck mal, hier bin ich wieder, ich siege und gut ist. Wir werden es sehen, glaube ich, wenn er bei den US Open spielen muss und es ist heiß, da wird sich dann vielleicht nochmal die Frage stellen, kann er es oder kann er es nicht? Ja, hält das aus oder hält das nicht? Aber alles in allem, Bombenturnier. Das Damenfinale hat mir viel, viel besser gefallen als das Herrenfinale. Nicht, weil Jannik Sinner gewonnen und Alexander Zverev verloren hat, sondern Sinner gegen Zverev ist dann halt aber einfach vom Matchup her auf Rasen. Boah, das wäre jetzt fies, wenn ich sagen würde, langweilig. Nein, langweilig war es nicht. Natürlich hat es eine Spannung gehabt, aber es ist nicht. Persönlich, es ist nicht mein Tennis. Also, das ist mir zu eintönig. Aber das ist nur meine eigene einzelne Meinung. Und vor allen Dingen, wenn jemand für Alexander Zverev brennt, dann wird ihm das scheißegal sein, wie viel 2,3 Durchschnittsschläge pro Ballwechsel da sind oder sowas. Dann fiebert man für den mit. Das ist vollkommen klar und vollkommen ausgenommen davon. Aber losgelöst von dem Namen, mein Tennis ist es nicht so, was ich gerne gucke. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
Ja, also habe ich ja gesagt, ne, wenn Roland Garros so ein bisschen mein Turnier ist, dann glaube ich, kann man sich auch vorstellen, welche Art von Tennis ich schätze. Ich bin durchaus auch ein Freund der längeren Ballwechsel und der höheren Dramatik. Und das ist aber auch okay, wenn jemand was anderes gut findet. Es war überhaupt kein schlechtes Finale. Also das will ich ja
Nein,
auch gar
nein, nein,
nicht
nein,
sagen.
nein.
Man konnte sich das
Nein,
auch wirklich
das war
gut angucken
hochklassig.
oder so. Aber bei den Frauen habe ich tatsächlich dann auch noch etwas mehr Spaß gehabt einfach. Und aber das steht ja auch jedem frei. Und ich finde auch, dass da halt trotzdem der Respekt vor der Leistung ja von den Herren auch gar nicht weggehen soll. Und mir ist etwas aufgefallen, da kannst du mir mal sagen, ob du das auch so findest, was ich so interessant finde. Ich habe so das Gefühl, dass in Wimbledon verlieren im Finale nicht ganz so schlimm ist wie bei den anderen Grand Slams, weil ich immer so den Gefühl habe, dass diese Aura des in Wimbledon im Finale zu stehen immer auch noch so ein bisschen größer ist als die Aura bei den French Open oder bei den US Open ins Finale gekommen zu sein. Aber vielleicht genauso wie, weil auch der Titel Wimbledon ja so speziell ist, ne? Du kannst ja, ne, ich habe immer das Gefühl, dass trotz allem Wimbledon zu gewinnen immer noch so nü mehr zählt als die anderen zu gewinnen. Verstehst du?
Oh, ja. Also frag mal Carolina Muchova,
Ja,
wie
kann
die
ja auch
das findet,
Alexander
dass sie
Zverev
verloren hat.
fragen, dass du die
Genau.
Nase, die es ist, das meine ich auch gar nicht. Ich meine jetzt nicht die intrinsische Betrachtung, sondern die rein extrinsische, wie es von außen betrachtet wird.
Ja, also jetzt übertrieben gesagt, so nach dem Motto, die müssen sich da alle noch ein bisschen mehr benehmen auf diesem vornehmen Court. Was nicht heißt, dass sie sich woanders nicht benehmen, aber könnte man sich das beispielsweise vorstellen, ja, dass, rhetorische Frage, andersrum, man könnte sich das nie vorstellen, dass selbst nach einem kräftezehrenden Wimbledon-Finale die beiden Spieler danach so rumlungern, erstmal auf hergebrachten Campingstühlen, ja, wie das seinerzeit Djokovic und Nadal nach den Australian Open oder Federer und Nadal nach den Australian Open-Finale getan
Nee, es
haben. So nach dem Motto, die
waren
können. Waren
Djokovic,
Djokovic
Nadal.
und Nadal waren es, ja.
Ja.
Nein, könnte man sich natürlich nicht, sondern die müssen sich
Ja,
da schön
gut,
ihr
aber die
weißes
waren
Jäckchen
Stehen-K.O.
anziehen. Ja, aber dann zieht man sich sein weißes Jäckchen an und dann kommt da ihre Durchlaucht, ja. Und das ist es wahrscheinlich, was du beschreibst. Ja, es hat dann so eine, es dämpft das alles so runter.
Nee, ja, vielleicht ist es das wirklich. Das meine ich nicht. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass es danach irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie anders, aber vielleicht ist es genau das. So dieses Reinwaschen von allem. Ne? Es ist alles
Ja.
so, im Englischen gibt es so ein
Proper.
schönes Wort dafür, so pristine. Ne? Es ist alles
Ja.
so, ja, so crisp, so schön geschniegelt irgendwie. Ne? Ich weiß es nicht. Wobei, eins muss man ja sagen, Alexander Zverev ist ja wirklich nicht der schlechteste Redner. Also bei diesen On-Court-Speeches, egal ob er gewinnt oder verliert, finde ich, macht er das meistens ziemlich gut. Deswegen kann man das jetzt hier als Vergleich nicht ranziehen. Und bei Muchova und Noskova kam natürlich auch noch hinzu, dass sie wirklich sehr gute Freunde sind. Freundinnen sind und dann ist da wahrscheinlich die Dynamik vielleicht auch nochmal eine andere. Das macht es dann vielleicht auch so ein bisschen leichter und herzlicher. Ich weiß es nicht, aber ich habe mir echt die Frage gestellt, wie weit die Aura von Wimbledon halt reicht, ne? Also wie gesagt, der Titel und dann auch dieser Last Eight Club, in dem du drin bist, ne, das ist halt alles, die machen dann auch noch so viel drumrum, auch um diesen Status, glaube ich, der Person nochmal zu heben, ne, die dann da was erreicht hat. Ich glaube, du kriegst da einfach früher noch eine Form von sehr elitärer, muss man natürlich auch zugeben, Anerkennung, aber eine, die dann doch nochmal das Besondere macht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich kann auch falsch liegen oder das empfinden andere so. Aber irgendwie habe ich gedacht, dass dieses Erreichen des Wimbledon-Finales Alexander Zverev doch auch sehr viel gegeben hat, obwohl er den Titel halt nicht bekommen hat, in der Anerkennung der anderen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, definitiv, absolut. Und ohne da zu viel rein zu interpretieren, aber ich glaube, das kann man wahrscheinlich schon auch so feststellen oder so behaupten, dass natürlich mit dem Titel aus Paris im Rücken, ich will nicht sagen, dass man die Niederlage besser verschmerzen kann. Dafür wären wir alle, wenn wir in dieser Position wären, was wir niemals sein werden. Ja. Aber natürlich will der das Ding gewinnen und natürlich wird der auch enttäuscht sein. Aber mit dieser Rückversicherung, ich habe es jetzt endlich geschafft, genau die hat ja ausgestrahlt in dieses Turnier. Ich finde, das hat man schon gesehen. Präsenz, wie jemand sich gibt, das ist ein neues Selbstbewusstsein, mit dem da so ein Spieler nochmal zu Werke geht und gerade vielleicht auch aufgrund dieser irren Dominanz von Jannik Sinner und letzten Endes dann auch der Rigorosität, mit der Sinner das Finale gewonnen hat, ist es dann vielleicht bei Alexander Zverev vielleicht auch wirklich genauso gewesen, wie wir es jetzt beschrieben haben, dass sowohl das, was von draußen kommt, das erhabene, gediegene, pristine, gesetzte, was auch immer, ein Element ist und das andere das Bewusstsein, ich bin hier nicht nur im Last Eight, sondern im Last Two Club und das wiederholt. Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte ich was geschafft, was ganz, ganz wenige geschafft haben, nämlich Roland Garros und Wimbledon nacheinander zu gewinnen. Und ich kann mir sicher sein, dass ich, sofern ich weiter gut trainiere, gut arbeite und gesund bleibe, ich schon bei den US Open meine nächste Chance habe, wieder ganz vorne mitzuspielen. Und dann werden die Karten wieder neu gemischt und der wird sich gedacht haben, und dann, lieber Jannik Sinner, und so wie es ja jetzt im Moment aussieht, Alcaraz wird wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, noch nicht mal zu den US Open zurückkommen. Er hat auf jeden Fall Montreal schon abgesagt, was kein gutes Zeichen ist. Aber auf jeden Fall wird Alexander Zverev, denke ich, da wird nicht mehr viel passieren, bei den US Open an 2 gesetzt sein. Jannik Sinner an 1. Insofern wird sich Zverev denken, mein lieber Jannik, wir sehen uns vielleicht wieder im Finale der US Open. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bei dir schauen wir mal, wie du durch die Hitze kommst. Und dann spielen wir mal schön bei gepflegten 32, 33 Grad in New York.
Mit 70% Luftfeuchtigkeit.
Genau. Dann ist da machen ja wir das mal ein Finale. Problem. Und dann wollen wir mal sehen, wie es in Satz 4 und 5 aussieht. Ich freue mich drauf.
Ich auch. Und ich sag mal so, auch Jannik Sinner wird irgendwann den Punkt erreichen, wo er einknickt. Wir haben es bei allen Top-Leuten gesehen, wo wir das nie vermutet haben. Es wird irgendwann dieser Punkt kommen. Ob Alexander Zverev dann der Nutznießer dessen ist, das wird sich dann zeigen. Aber ich finde, er hat schon bewiesen, dass er tatsächlich auch noch draufpacken kann. Ne? Sein Limit ist auch noch nicht erreicht. Und jetzt hat er ja eine Aufgabe, auf die er sich konzentrieren kann, sich auszugucken, wie er diesen Italiener da mal einen vor den Bug schießt. Und spätestens sonst sehen die sich halt auch zu den Finals wieder, weil qualifiziert sind die beiden schon. Die sind die ersten, die jetzt über die Linie gehüpft sind. Also, und das halbe Jahr ist gerade mal rum. Insofern, glaube ich, können beide sich nicht beschweren, was dieses Jahr angeht.
Absolut. Enough said.
Ja, würde ich auch sagen. Dann machen wir jetzt mal zu, ne? Weil Wimbledon ist ja jetzt auch vorbei.
Ja, Rasen ist jetzt auch fertig. Jetzt noch mal kurz ein bisschen Sand hier. So Teil-Sand-Turniere. Nächste Woche gibt es in Hamburg einen WTA, den Ableger, das übrig gebliebene vom ehemaligen Roten Baum, den weiblichen Part. Den gibt es nächste Woche hier nochmal in Hamburg. Also wer Tennis sehen will, Sommerfan hat, irgendwie an der Nordsee ist oder an der Ostsee, fahrt doch mal nach Hamburg rein am Roten Baum. Tolles Turnier, ja, und auch gut, nicht sehr gut, aber gut besetzt. Also man kriegt da schon ordentliches Tennis und ganz nah dran. Also wir kriegen hier kein Geld für die Werbung, weiß Gott nicht. Aber es fällt mir so gerade so ein, weil uns doch auch immer wieder Leute auf Social Media anfragen, wie kriege ich denn da Karten, wie kriege ich denn hier Karten. Die Grand Slams, das merken wir daran, sind immer wieder die, die am meisten nachgefragt werden. Das ist aber auch mit am schwierigsten, da an Karten zu kommen, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen, wenn ihr noch nie bei einem Turnier wart, dann nutzt mal so eine Gelegenheit, wie beispielsweise das WTA-Turnier am Hamburger Roten Baum, weil die spielen da nicht schlechter. Ja? Das ist die gleiche Erstrundenbegegnung oder Zweitrundenbegegnung, die ihr da zu sehen bekommt wie in Wimbledon oder wie in Roland Garros, halt eben auf Sand. Ja? Und lohnt sich.
Ja, nur? Und gut. Man hat ein wirklich schönes Stadion, in dem man gucken kann.
Oh ja. Und im Moment kann ich sagen, regnet es sogar nicht mal in Hamburg.
Wir haben in Hamburg immer viel wert.
Ja, ja, ja. Nein, wir haben einen Bombensommer und ich hoffe, dass es auch so bleibt, weil mir persönlich das dann sowieso viel mehr Spaß macht. Aber auch da, und dann sind wir auch fertig, selbst wenn es regnet, der Center Court am Roten Baum hat ein Dach. Also selbst wenn ihr hinfahrt, ihr könnt Tennis sehen den ganzen Tag, weil es wird immer gespielt. Nun, so, jetzt aber.
Nur aber. In diesem Sinne. Ihr wisst, wo ihr uns dort findet, wenn ihr was loswerden wollt, Anregungen, Kritik, Lob, was auch immer. Sucht uns auf den bekannten Social-Media-Kanälen, auf Spotify, Apple Podcasts, weiß der Geier, wo wir alles sind, und schreibt. Wir versuchen zu antworten.
Machen wir. Bis dann, Henrike. War schön. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.